Claudia, hast du eigentlich den Notausschalter im Rechenzentrum des Kunden gesehen?
Heute? Nee, gesehen habe ich den nicht, aber gehört.
Notausschalter sollte man eigentlich nicht hören.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal, ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 73 vom Wartungsfenster vom 27. November 2024. Mit mir dabei die Knallerbse.
Die Claudia.
Und ich bin der Patrick. Glück auf. Hallo.
Hallo.
Ich fürchte, das müssen wir jetzt auflösen.
Ja, ich fürchte auch. Ich fürchte auch. Ich habe heute
Was ist passiert?
Bei einem gemeinsamen Kunden ganz unbedarft wollte ich da einen Backup-Server und 4 neue Nutanix-Nodes in Betrieb nehmen.
Was man halt so tut.
Ja, was man halt so tut, ne? War auch, ne, alles gut in der Zeit und so, ne, wie das eben so ist. Ne, stand dann so im Serverraum rum und installierte gerade so den Backup-Server vor mich hin und dann war der eh gerade am Neustarten. Nach der Installation auf einmal kommt aus Richtung des Server-Racks so ein Peng. Und dann mein erster Gedanke war, naja, geh mal gucken, vielleicht ist irgendwas runtergefallen. Total naiv, ich weiß auch nicht warum, weil man erwartet keinen Peng aus dem Server-Rack. Bin mal hingeguckt, ich denke so, irgendwie sieht da so die Hälfte der Netzteile plötzlich sehr aus.
Man kennt es.
Ja, und dann dachte ich, ja genau, und dann dachte ich, irgendwie hat es hier diese PDU gerissen. Muss natürlich dann ein bisschen in mich gehen, weil mit Strom habe ich ja noch wenig Lust, dann irgendwie zu riskieren, dass die andere Seite auch noch ausfällt. Wollte also nicht einfach nur so mal die PDU umstecken. Also erst einmal in Ruhe rüber zum Kunden und mal gefragt, ob alles noch schick aussieht und alles gut aussieht. Und er sagt, ja, nee, alles gut. Ja, bis auf die Tape Library, die ist wohl down. Ich so, ja gut, die hat nur ein Netzteil, das ist einleuchtend. Bin dann also wieder rüber und nach ein bisschen hin und her überlegen, habe ich mir die PDU geschnappt und habe die an eine andere Steckdose angehangen. Und dann hatte die auch keinen Strom. Bin also zum Schluss gekommen, irgendwie muss in der PDU die Sicherung durchgeknallt sein. So ein bisschen ungutem Gefühl. Habe dann quasi schon neue PDUs geordert gehabt. Und dachte dann, okay, ich muss jetzt aber erstmal hier weiter installieren. Habe also geguckt, dass alles irgendwie redundant dann wieder aus dem Hausstrom versorgt wird von einer anderen Stelle. Wollte dann den Backup-Server an die Steckdosen anschließen, wo halt vorher die PDU dran war. Ja, nur kam da kein Saft.
Ups.
Und dann dachte ich, ups, wohl doch nicht die PDU durchgebrannt, sondern vielleicht irgendwie was anderes. Erst mal ein bisschen rumgesucht, dann nochmal mit dem Kunden gesprochen. Er so, ja, hier die Steckdosen, die haben hier nochmal so extra Sicherungen. Und ja, da war eine rausgeflogen. Und dann dachte ich noch, na ja, aber so eine Sicherung, die fliegt ja auch nicht so aus Spaß an der Freude einfach
sollte
mal so.
Sollte sie nicht, ne?
Sollte sie nicht. Hat dann auch mal so durchkalkuliert, was da so alles dranhing an der PDU. Und dann dachte ich so, na, aber das war alles am Rumeideln oder aus und das kam nicht hin. Und dann habe ich mich erstmal damit begnügt, dass ich irgendwie die Sachen auf so 3 Sicherungen verteilt habe, erstmal provisorisch, weil da kommen ja auch wieder Sachen raus aus dem Rack später, deswegen war mir das erstmal genug. Bis dann am Nachmittag mein Kollege zu mir sagte, naja, ich würde jetzt mal die Tape Library, Moment, warum ist denn die aus? Der wollte einen neuen Backup-Server anschließen und ich so, ja, geh mal gucken, keine Ahnung, eigentlich habe ich das alles wieder angeschlossen. Geht rüber, guckt, der sagt, nee, die ist aus. Ich sehe, ja, steckt die mal woanders dran? Nö, die ist aus, die ist tot. Und da setzte sich in meinem Kopf zusammen, da muss in dieser Tape Library sehr wahrscheinlich ein Kondensator geplatzt sein oder irgendwas in der Richtung in dem Netzteil und war wahrscheinlich der Übeltäter bei dem Ganzen.
Ja, das ist äußerst selten der Fall. Also ich muss gestehen, so wegknallende Netzteile, sterbende Netzteile das sehen wir tatsächlich echt selten so im Datacenter und gerade in der Tape Library oder so. Ne? Und wir beide wissen, wie alt die ist jetzt nicht so alt.
Sechs Jahre, sieben Jahre.
Ja. Ist eigentlich total robustes Zeug. Ne?
Ja.
Insofern.
Ich meine, ne? Wir wollten sie ja auch noch weiterverwenden.
Ja, deswegen müssen wir mal gucken, wenn es jetzt nur das Netzteil ist, ist das entspannt. Ne? Das ist jetzt gar nicht mal so wild. Selbst wenn es jetzt das ganze Enclosure wäre. Ne? Also die Tape Library, die Mechanik selber, das Chassis kostet nicht die Welt. Das teure sind ja die Laufwerke. Mhm. Aber möge Gott sie selig haben. Sie hat lange treu ihren Dienst geleistet. Hoffentlich bekommt sie ein ehrenvolles Begräbnis.
Was mache ich eigentlich mit den ProCurve 5308, die da noch im Rack hängen?
Hängen die da immer noch im Rack?
Ja, die hängen da immer noch im Rack.
Mach ein Museum auf. Oh, warte mal.
Ja.
Oh, guck mal. Was eine Überleitung.
Eine zufällige Überleitung.
Ja, was eine Überleitung. Du könntest ja ein ProCurve-Museum aufmachen.
Oh, schöne Idee.
Könntest du dem Christian Konkurrenz machen, der mit seinem ThinkPad-Museum jetzt durch die Podcasts tingelt. Der Gute war nämlich sowohl im Technik-Technik-Podcast als auch im Engineer-Kiosk zum Thema ThinkPad und mit seinem ThinkPad-Museum. Und auch eines meiner ThinkPads gehört jetzt zu seiner Sammlung. Ich habe ja mein X250 habe ich dem ThinkPad-Museum gespendet. Mhm. War auch dann in der letzten Folge vom ThinkPad-Museum, hat er es dann auch erwähnt. Und er hatte im Engineering-Kiosk eine sehr lustige Geschichte erzählt. Und zwar ging es um den Rotton, der sich ja im Design der ThinkPads immer wieder findet. Und zwar war man bei IBM am Anfang gar nicht so begeistert davon, dass da irgendwas rot ist, weil rot war nämlich den Notausschaltern an den Mainframes vorbehalten. Yes.
Ach nein.
Und Richard Zappa musste dann halt ein bisschen rumtricksen und hat dann quasi mit jedem Prototyp, mit jedem Modell, was er dann irgendwie zum Begutachten geschickt hat, das Rot ein wenig geändert. Bis es dann am Ende genau der Rotton war, den er haben wollte. Und dann, ja, clever. So sad, war zu spät. Hört euch bei den Folgen an, die haben wir mit verlinkt. Großartig, Podcast kann ich auch nur empfehlen. Hört auf jeden Fall mal rein. ThinkPads sind definitiv immer eine Hörempfehlung wert. Der liebe Marco hatte uns dann auch zu unserer letzten Folge, wo du ja ein bisschen über das Thema GMP und Validierung gesprochen hast, ein bisschen Feedback gegeben.
Ja.
Unser treuer Hörer hat ja ein bisschen mit OT zu tun.
Ja, er hat natürlich recht, er hat korrigiert, dass ich da ein bisschen durcheinander gebracht habe. Ich bin ja ein ziemlicher Laie.
Interessierter Laie, wie man so schön sagt.
Ja, interessiert ist so relativ, ne? Aber ich verlese auch gerne, was er dazu als Feedback gegeben hat, und zwar zum Site Acceptance Test. Die wird beim Kunden vor Ort gemacht. Das ist die Prüfung, ob das gelieferte System in der lokalen Umgebung nach der Integration so funktioniert wie gefordert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich da beim letzten Mal durcheinander gebracht habe oder was ich erzählt habe. Deswegen, ich lasse das jetzt so kommentarlos stehen und Dankeschön. Ich habe vor, mir das alles irgendwie nochmal mehr im Detail anzugucken, aber jetzt einfach im Moment gibt das projekttechnisch so die Zeit nicht her. Aber der Kunde, wo wir das brauchen, das wird sich noch ergeben, dass wir uns damit noch weiter befassen müssen.
Ja, Zeit ist ja auch ein schönes Stichwort. Wir haben ja mal wieder ein bisschen unseren Schedule gerissen. Jetzt müssen wir auch eröffnen, dass wir quasi nicht wie sonst immer gewohnt im Office aufnehmen, sondern uns trennen, glaube ich, gerade so 650 Kilometer, wobei es ist noch mehr. Ich bin ja noch ein bisschen weiter. Wir müssen so 700 irgendwas sein, genau. Dementsprechend nehmen wir remote auf. Wir hoffen jetzt mal, dass das Hotel-WLAN bei dir durchhält.
Ja, jetzt gerade hänge ich am iPhone.
Ja, muss man beim Flur brüllen, die Leute sollen mal aufhören, hier irgendwie Porn zu streamen. Die können jetzt auch mal eine Stunde lang aus dem Fenster gucken.
Wobei, ne, was ist das Erste, was man macht im Hotel?
WLAN?
Also WLAN-Speedtest, ne? Also das waren 70 down und 30 up, das war okay.
Immerhin, immerhin. Das sollte für die Aufnahme reichen. Ja, aber wir haben dementsprechend auch, oder ja, ich habe ein bisschen neues Equipment hier. Mhm. Das hört man jetzt wahrscheinlich nicht, weil wir hatten ja, im Office nehmen wir ja auf mit einem Zoom H4n Pro und zwei Superlux HMC 660. Das war so die günstigste Variante, weil ich mich geweigert habe, irgendwelche Beyerdynamic Headsets zu kaufen, den Goldstandard. Und nachdem die jetzt eine ganze Zeit lang bei Thomann im Warenkorb lagen, habe ich es mir dann doch gegönnt. Mhm. So nehme ich jetzt hier mit einem Beyerdynamic DT797 PV auf und hier liegt jetzt auch ein Focusrite Solo. Du hast das Zoom gerade bei dir und nimmst damit auf und mal gucken, vielleicht, also im Office werden wir wieder auf jeden Fall mit dem Zoom aufnehmen. Aber nachdem ich ja das letzte Mal schon so arg ins Klo gegriffen habe mit der Ankündigung, dass wir jetzt ja auf jeden Fall nächste Woche noch eine Folge aufnehmen, sage ich jetzt erstmal gar nichts. Ja, wir haben da momentan keinen guten Lauf.
Ja, was Termine angeht. Das legt sich auch wieder.
Genau.
Es sind einfach ein paar mehr Projekte gerade.
Ja, mehr Projekte, wobei Podcasts sind ja auch ein Projekt und ich bin über ein Podcast-Projekt von jemandem gestolpert, von dem ich sehr lange nichts mehr gelesen habe.
Oh, erzähl.
Wer sich ein bisschen in dieser Storage-Bubble getummelt hat die letzten Jahre, der wird irgendwann auch über Wolfgang Stief gestolpert sein. Speziell, wenn man hier speicherguide.de oder sowas gelesen hat, dann wird man da über seine Artikel gestolpert sein. Und der liebe Wolfgang hat einen Podcast zusammen mit seiner Frau Kerstin. Eigentlich sind es sogar drei, nämlich einmal Data Express, da geht es um Trends, Startups, neue Technologien. Dann gibt es noch Data Explore, das sind so Podcasts über spannende Lösungen, neue Technologien und so weiter. Mhm. Und die Kerstin hat noch einen namens Release Patch Repeat, da geht es nämlich darum, dass in dem Podcast Hinweise zu Schwachstellen gegeben werden, beziehungsweise auch wie die behoben werden können, also sehr, sehr Security-lastig. Mhm. Haben wir auch alle verlinkt, könnt ihr gerne mal reinhören, ist ganz, ganz spannend. Kommt natürlich, ich sag mal, unserer Bubble sehr viel näher als die eher dev-lastigen Podcasts, die sich bei mir so im Podcatcher tummeln. Übrigens, der liebe Wolfgang ist noch an einem ganz lustigen Projekt, der ist ja, ich will nicht sagen etwas älter, aber wenn man mal unter cray-cyber.org guckt, dann findet man dort Maschinen von Cray, Deck, Sun etc. Das ist das Vintage Computing Lab, das ist der Nachfolger von dem Computermuseum München und da werkelt er auch mit. Also wenn man mal die schönen alten Hobel sehen will, ne, dann kann man da mal vorbeischauen, haben wir auch mit verlinkt. Ja, und dann hat sich ja jetzt in den letzten Wochen, die wir jetzt schon rumgebummelt haben, einiges getan. Also speziell so in der letzten Woche gab es ein paar ganz interessante Neuigkeiten und Ankündigungen. Da wollen wir heute mal ein bisschen durchhoppeln. Anfang, und ihr seid immer noch beim Wartungsfenster und nicht bei Focus on Linux, so die ganze Riege der Enterprise Linux Distribution hat die Version 9.5 veröffentlicht. Also RHEL, Alma, Rocky, Oracle sind jetzt mit der Version 9.5 ihrer jeweiligen Distribution unterwegs. Die sind alle so um den 19. November erschienen. Hat sich eher so ein übliches Versionsupdate, also wir haben GCC 14, LLVM 18.1, Rust 1.7.9, Go 1.2.2, Apache in Version 2.4.62, Node.js 22 und Podman 5 ist bei. Alle sind auf Kernel 5.14, wobei Oracle da ein 5.15 mit BT-RFS-Support noch hat. Update einfach per DNF. Soweit so unspektakulär.
Mhm. Spannend. Also auch nichts. Nichts zu erwarten, nichts Negatives. Einfach
aktualisiert, gepatcht und so weiter. Mhm. Interessant ist allerdings, dass RHEL auf einen Blogpost bei Microsoft verlinkt hat. Das sieht es nämlich so aus, da gibt es nämlich Neuigkeiten für das Windows Subsystem for Linux und RHEL 9.5 bzw. Red Hat Enterprise Linux wird bald eine der unterstützten Distributionen für die WSL 2 werden.
Oh, schön.
Das fand ich auch ganz spannend. Mhm. Also da tut sich ja einiges, weil ich habe Oracle Linux gab es auch, aber ansonsten. Ne?
Oracle Linux, okay.
Ja, habe ich auch schon häufiger in den Fingern gehabt. Also das ist auch ziemlich braun gewesen, was Oracle da damals mit ihrem Unbreakable Linux gemacht haben. Die haben nämlich dann tatsächlich einfach die RHEL-Sourcen genommen. Okay. Haben so via Suchen ersetzen aus Reddit Oracle gemacht und haben das Ding rausgetreten. Ja, aber ne, die unterstützen Subvention für die WSL. Ne? Ich meine, Ubuntu war dabei und so weiter und Kali, ich glaube, Arch Fedora. Oder so ist auch dabei. Ja, Fedora, glaube ich, noch nicht mal offiziell, aber kriegt man auch hin.
Ich meine schon.
Ja, muss ich jetzt mal nachgucken.
Ich habe es gestern noch runtergeworfen, weil ich Platz brauchte.
Ah, so, okay. ja, dann wird RHEL mit dabei sein. Ne? Ich habe ja bei mir in der WSL seit jeher Ubuntu, fahre damit ganz gut. Für das, was ich damit mache, ist das völlig ausreichend. Aber da tut sich also auch was. Und das halte ich auch für ganz, ganz schön. Das Windows Subsystem for Linux ist ja schon eine ganz nette Errungenschaft in der Microsoft-Welt. Und dass Red Hat das dann bald offiziell unterstützen wird, sollte zeigen, dass das auch von der Weist. Dann haben wir Proxmox 8.3. Das ist nämlich am 21. November erschienen.
Oh.
Yes. Auch da, ne, Debian 12.8 als Unterbau, Kernel 6.8 haben wir mit Opt-in für ein 6.11er. Wobei das ganz lustig ist, weil da gibt es nämlich mehrere Reddit-Threads und ich glaube auch im Proxmox-Forum gab es ein paar Hinweise darauf, dass Leute nach dem Update und Opt-in für 6.11 irgendwie teilweise Disks verloren haben in ihrem Self-Cluster.
Ah, das war jetzt nicht so schön. Das will ich nicht hören, nein.
Genau. Aber auch da, ich hab mein Proxmox zu Hause auch schon aktualisiert. Das war aber eher unspektakulär. Aber gut, der hat einfach nur zwei SSDs. Da ist kein Ceph mit dabei. So, und dann kommen wir jetzt zu den eigentlich wirklich interessanten Ankündigungen, die sich letzte Woche ergeben haben. Nämlich,
Ich weiß schon, was du meinst.
Ja. Bisher war es ja so, ne, Broadcom, ich meine, wir haben sie ja beim letzten Mal noch gelobt, ne? Heute stellt sich dann raus, sie stellen das VCDX-Programm ein. Wo ich mir auch so denke, okay, man kann Dinge tun und manche Dinge sollte man vielleicht nicht tun und sie haben es getan.
Das VCDX, okay.
Ja, finde ich schon hart. Also die Leute, die einen haben, die kriegen halt so einen lebenslangen Status, aber es wird keine neuen geben.
So ich Kudos.
Fand das eigentlich immer ganz cool, weil, ne?
Ja, klar.
Aber gut, Broadcom hat auch in anderen Podcasts für Gelächter gesorgt, weil die Leute dann, also, ne, Broadcom hat ja gesagt, hier, ne, vor allem Workstation, for free für jeden, und dann haben Leute versucht, das runterzuladen und sind dann quasi schon bei der Registrierung eines Broadcom-Accounts gescheitert, weil sie mussten eine Site-ID angeben, die sie nicht haben. Für den Download.
Du musst bei der Registrierung eine Site-ID angeben.
Oder wenn du es dann runterladen wolltest, musst du irgendeine Site-ID liefern und die gab es halt nicht.
Oh.
Genau. Alle wollen von VMware weg und wohin geht's, ne? Die einen gehen in Richtung Proxmox, dann sicherlich auch einige so mit Hyper-V, Azure, AWS, Cloud, lalala. Wir fummeln ja ganz gerne dann mit Nutanix rum und das ist ja, der AHV ist ja ein KVM-basierter Hypervisor. Und letzte Woche ist dann ein neuer, es ist eigentlich kein neuer KVM-basierter Hypervisor, aber ein neuer Akteur hat die Arena betreten, nämlich HPE. HPE bringt mit VM Essentials seinen eigenen KVM-basierten Hypervisor ins Rennen.
Aber sie bringen das immer trotzdem irgendwie in Zusammenhang mit GreenLake, oder?
Ja, genau. Das ist erstmal Bestandteil von der GreenLake Private Cloud. Angekündigt ist das Ganze auf der Discover und das ist auch ein Outcome von der Übernahme von Morphos Data. Die haben sie im August 2024 übernommen, also ist noch gar nicht so lange her. Und Morphos Data, die hatten halt so Hybrid Cloud Management Tool, Application Infrastructure, Automation Engine, lalala, so Orchestrierung von Multicloud Workloads. Und die konnten halt mit ihrem Produkt auch immer schon Workloads bei verschiedenen Clouds, aber auch On-Prem bespielen. Und da haben wir noch VMware. Und haben auch einen eigenen Hypervisor im Programm und den, der wird jetzt erstmal unter der GreenLake Private Cloud gelauncht. Also, ne, Kunden können sich dann in der GreenLake Private Cloud halt einen VM Essentials Hypervisor einsetzen und können dann auch über das Produkt ihre VMware Workloads zum Beispiel administrieren, aber dann auch dahin migrieren. Mit dabei sind auch direkt Commvault und Cohesity. Die stehen da an HPEs Seite und sagen, so, wir können das auch dann mit Backup noch garnieren.
Okay, Commvault ist interessant. Cohesity überrascht mich jetzt nicht so, aber Commvault finde ich interessant.
Ja, Commvault hat eine relativ gute Partnerschaft mit HPE.
Ja.
Also, okay. Mich holt das Produkt nicht ab. Ich habe es ein paar Jahre administrieren müssen. Ja. Fand es jetzt nicht so geil.
Okay, ich habe zu wenig damit gemacht, um das zu wissen.
Ja, sehr froh. Ich meine, ich komme halt aus dieser Data Protector Welt und da musste ich für Commvault schon einiges um die Ecke denken, aber egal. Also an sich, ne, Simpana funktioniert ja. Also jetzt hier, no offense, das funktioniert schon, das ja, Zeug. Klar. Aber da wir ja einen KVM-basierten Hypervisor haben, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch groß, dass Veeam da irgendwann mal nachziehen wird.
Mhm. Ja, vielleicht lehnen sie sich auch zurück und gucken, ob das bleibt. Aber ja.
Ja gut, kommt natürlich dann, also irgendwann ist halt die installierte Basis so groß und so interessant, dass auch eine HPE da nicht drum rumkommt. Mhm. Aber Veeam ist auch nochmal ein schönes Stichwort, weil da gab es nämlich dann jetzt letzte Woche auch ganz interessante News. Und zwar hat Veeam an ausgewählte Leute ein OVA verschickt mit einem Preview von Backup and Replication 13.
Eine OVA?
Yes. Was sagt uns das? Es ist eine fertige Appliance. Wir werden Veeam Backup and Replication 13 Veeam für Linux sehen. Dü-dü-dün.
Für Linux? Backup and Replication auf Linux?
Richtig. Und du erinnerst dich noch, als
Veeam... Oh, das ist eine schicke Sache.
Ja, als Veeam den Move zu Postgres gemacht hat, habe ich ja noch gesagt, wir werden deswegen, also ne, das war der Grundstein dafür, dass sie diesen Move zu Linux hinbringen können. Und das habe ich schon vorausgesagt. Ne? Da habe ich damals gesagt, wir werden irgendwann Veeam für Linux sehen, weil ne, dadurch, dass sie die SQL-Datenbank, also MS-SQL losgeworden sind, sind sie natürlich auch freier. Und das war damals auch bei VMware der Punkt. Ne? Nachdem sie halt von MS-SQL und Oracle als Datenbank fürs vCenter weg waren, hin zu Postgres, gab es ja kurz Zeit danach dann noch dann die erste Version der vCenter Appliance. Aber auch zwei Artikel verlinkt, da haben Leute das Ganze mal ausprobiert. Da gibt es auch ein paar Bilder zur dann neuen Webkonsole. Ja, also die ist jetzt natürlich noch nicht so feature-rich wie die Windows-Konsole, ja, aber das wird das sein, wo die Reise hingeht.
Ja, den Schritt feiere ich.
Ja, finde ich super. Das wird ziemlich cool werden, glaube ich, wenn das kommt. Zumal du dann natürlich auch echt den Vorteil hast im Zweifelsfall. Ne? Ich meine, so Linux-Hobel haben wir für Veeam ja häufiger im Einsatz als Hardware-Repository. Und dann kannst du natürlich auch direkt deinen Backup-Server da drauf parken. Und wenn man jetzt noch mal ein bisschen weiterdenkt, es gibt ja auch durchaus immutable Linux-Distros. Ne? Also das könnte ja auch nochmal ein ganz interessanter Move hin zu gehärteten Backup-Servern sein, wenn nicht nur dein Repo immutable ist, ne, XFS zum Beispiel, dann Hardnet-Repo, sondern auch du eventuell Backup and Replication 13 für Linux auf Distributionen einsetzen kannst, die immutable sind. Sprich, wenn gefreckt, verschlüsselt, sonst irgendwas, ja, ne, neu booten und gib ihm. Das wäre schon ganz nice.
Sehr cool.
Ja, nächstes Jahr wird ganz spannend.
Ach, hast du das nächste Jahr schon durchgeplant, ja?
Du, ich sag mal, nächstes Jahr im Oktober wird das ganz lustig werden.
Ja, wir wurden schon durchgeplant fürs nächste Jahr Oktober, offensichtlich.
Genau, weil da fahren diverse Produkte ins Supportende.
Ja, mehrere auf einmal, ne? Ja, wobei, ja, nicht alle davon tangieren uns persönlich, aber.
Ja, aber das ist schon ganz lustig, ne? Also 2. Oktober 25, vSphere 7, zack, Ende. Das heißt, spätestens im Sommer müssen die Leute, die noch vSphere 7 haben, mal sich Richtung 8 entwickeln?
Ja, wenn wir ehrlich sind, das sollten sie jetzt schon, ja, also vielleicht nicht. Ja.
Hältst du vSphere 8 für abgehangen genug?
Ja, doch wahrscheinlich inzwischen schon. Wie lange ist es jetzt raus?
Ist mir egal, ich habe heute schon wieder so gekotzt. Ne? Ich brauchte heute einen.
Wieso?
Ich brauchte heute einen. Ein vCenter 8.0 U3.
Ach, Broadcom, wegen Broadcom hast du. Ja, okay.
Ja, kriegst du natürlich
nicht
ohne.
Wegen vSphere 8.
Nein, kriegst du natürlich ohne Entitlement wieder nicht runtergeladen, ne? Entitlement nicht zur Hand, hin und her.
Ich habe noch eins.
Wie gut, das ist schön, dass du eins hast. Ich habe jetzt auch eins. wie schön, dass es Seiten im Internet gibt mit Direct Links, um das Zeug dann runterzuladen.
Okay, aber du hast doch auch diese magische Platte, wo du wirklich irgendwie 100 Versionen von vCentern und ESXi und so weiter drauf.
Natürlich, hast. Man ist ja Jägern-Sammler.
Ja, ja. Also ich habe es jetzt gestern noch gesehen. Ich hätte hier ein vCenter 8 gehabt für dich. Ja, aber das bringt dir nichts. Ich bin über 700 Kilometer weg von dir.
Du kannst mir in deinen OneDrive hochladen. Ja, OneDrive, schönes Stichwort. Kommen wir zu Microsoft. Mhm. 14. Oktober ist nämlich ein ganz magisches Datum bei Microsoft, denn da gehen in Redmond dann die Lichter aus für Office 2016 und 2019 zum Beispiel.
2016 und 2019 wohlgemerkt gleichzeitig. Ne?
Korrekt, richtig. Office an der Stelle. Ich meine, könnte uns ja noch egal sein.
Könnte.
Wir haben dann Windows 10, 14. Oktober 25. Wobei, also LTSC, ne, 21H2, geht noch bis 32. LTSC 18.09 haben wir noch bis Januar 29 Support. LTSC 16.07 hat noch bis 26 Support, also Oktober 26 Support, noch ein Jahr länger. So, der Server 2016 tatsächlich, der läuft erst im Januar 27 aus dem Support. Also das, da haben die Leute echt noch ein bisschen Zeit.
Ja, interessant, weil ich habe das Gefühl, so gerade sind die Leute ja noch aus dem die verarbeiten noch das Trauma, dass sie jetzt plötzlich, ganz plötzlich unangekündigt irgendwie ihre 2012 R2 hoch migrieren mussten irgendwo hin.
Ja, richtig.
Aber überrascht mich das jetzt, also bis Januar 27 hat man
genau,
da...
Genau, ist da noch Support drauf, genau. Also das geht noch, ne? Wobei, also ne, auch heute jeder, der jetzt noch einen Server 2019 ausrollt, den müsste man eigentlich schon wieder hauen.
Ja, und ganz ehrlich, jeder, der 2016 irgendwie noch laufen hat, der will ja eigentlich auch weg davon, seien wir ehrlich.
Ja, aber ganz ehrlich, ne, je nachdem, was du da hast, müsstest du auch jetzt wirklich anfangen damit, das Zeug wegzumigrieren. Auch ganz spannend, 14. Oktober 25, ja, also ist nicht nur für Office 2016, 2019 Feierabend, sondern auch für Exchange 2016 und 2019. Du.
Für Exchange, ja, genau, dass die gleichzeitig auslaufen, hatte ich auch irgendwann mal gelesen.
Ja, ja. Genau, das ist nämlich ganz spannend, weil Exchange Server Subscription, die kommt ja erst in 25, also nächstes Jahr, und Microsoft sagt ganz klar, nö, also Migrationsweg, ne, 2016, 2019 ist Server Subscription oder Exchange Online. Also Exchange 2019 CU15 wird das letzte CU werden für Exchange 2019. Für 2016 gibt es ja keine CUs mehr. Und dieses CU15 wird In-Place-Updates für oder auf Exchange Server Subscription erlauben. Das heißt, wenn du dann einen 2019er hast und du hast CU15, kannst du In-Place auf Server Subscription gehen. Wenn du noch einen 2016er hast, ja, CU23, ja, musst du halt klassische Swing Migration machen. Und dann auch relativ zügig gucken, dass du die alten Exchanger rauskriegst, weil ab Exchange Server Subscription CU1 würden keine alten Exchange-Versionen in der Org mehr erlaubt. Kein 2016, kein 2019. Das heißt, die Koexistenzphase ist halt auch dann überschaubar.
Ja, das ist aber auch mal erfrischend konsequent, ne? Bin ich nicht dagegen, ja.
Tatsächlich. Ja, bei Nutanix, da haben wir dann im Juni 25 das Ende für AOS 6.5 und im August direkt kommt dann schon 6.8 hinterher. Ne, das heißt,
ja, gut.
Wenn er irgendwie 6.5, 6.8 hast, muss er auf 6.10 gehen und alles andere auch.
Das geht ja auch.
Da werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr auch dann AOS 7 und AHV10 sehen. Da gab es wahrscheinlich schon die ersten Leaks auf der Nutanix-Homepage. Die sind dann in irgendwelche Listen auf einmal aufgetaucht. Fun Fact übrigens an der Stelle. Hyper-V ist mit Ende des Mainstream-Supports von Server 2019 bei Nutanix raus. Also der Mainstream-Support für Server 2019 ist ja ausgelaufen. Ne? Und damit ist auch der Support für Server 2019 Hyper-V bei Nutanix raus. Das heißt, wenn du Hyper-V 2019 mit Nutanix haben willst, dann maximal AOS 6.5. Wenn du dann zum Beispiel auf 6.10 willst, dann musst du auf Server 2022 gehen.
Okay. Ja, okay, ist ein bisschen hart, aber ich kann mich auch so schlecht reinversetzen in die Leute, die dann Hyper-V auf Nutanix betreiben, wenn ich ehrlich sein soll. Aber
ja, das ist auch so total außerhalb unserer Bubble, das stimmt schon. Das
ist außerhalb unserer Bubble, genau.
Ja, noch schlimmer ist halt ne, sowas wie Xen Server, ne, 7.1, da gibt es dann halt gar keinen AOS 6 Support. Das Ding ist also echt tot einfach nur. Aber gut, so altes Zeug will man ja nicht einsetzen. Mhm. Ja, und dann hatten wir letzte Woche auch, oder die letzten Wochen natürlich auch mal wieder so ein bisschen so ein paar kleine Security-Dramen. Es gab ja eine Exchange Server Spoofing Vulnerability CVE 2024-49040.
Ah, das war das, diese P2-From-Header-Detection-Geschichte.
Genau, richtig. Richtig. Mhm, das sollte also dann mit dem November 2024 Exchange Server Security Update sollte das dann gefixt sein. Sprich, Exchange Server kann dann solche non-RFC-compliant P2-From-Header detektieren und dann entsprechend auch eine die Mail-Message entsprechend flaggen. Also salopp gesagt, der P2-Header, der wird vom Mail-Programm ausgewertet, das ist RFC 5322, ne, Internet-Message-Format und die Reply-to-Adresse ist typischerweise P2-Header. P1-Envelope ist das, was in den SMTP-Befehlen verwendet wird. Ne? Also wenn du dann irgendwie so RCPT2 irgendwie so per Telnet in so ein SMTP reinklopst oder in so einen SMTP-Server schickst, das ist P1-Envelope, das ist RFC 5321, ne? Simple Mail Transfer Protocol. Übrigens auch da sehr geil, kleiner Fun-Fact, der Mail-From bei einem Out-of-Office-Reply ist übrigens leer.
Ja, mit Gründen, ne?
Genau, richtig. RFC 2298, Message Disposition Notifications, das muss so sein. Und jetzt hatte ich nämlich das Lustige, ein Kunde kam auf mich zu und sagte, oh, der Mail-Through beim Out-of-Office ist ja leer und jetzt haben wir SPF-Probleme. Und nee, ist tatsächlich nicht so.
Sollte nicht so sein, ne?
Nee, weil wenn der Mail-From leer ist, dann wird der SPF gegen den FQDN gemacht, der im Helo oder im Elo verwendet wird. Na, dann läuft dagegen halt entsprechend der SPF-Check. Aber das nur so am Rande. Naja, sollte also eigentlich alles cool sein.
Du hast gerade, wir sind halt so drüber hinweg geholpert, aber warum muss der leer sein? Ich glaube hauptsächlich, um potenzielle Mail-Loops zu verhindern.
Exakt, genau. Ne,
wenn beide Seiten eine Out-of-Office-Reply haben und sich lustig unendlich ja, Mails hin und her schicken, ist halt nicht schön.
Ist halt blöd, ne? Könnte man jetzt dann, also wenn das so wäre, ja, könnte man da ja eine Transportregel bauen, außer du hast das November 2024 Exchange Server Security Update installiert, dann kann das nämlich sein, dass deine Transportregel und deine Data Loss Prevention Regeln nicht mehr funktionieren.
Ups.
Genau, ist relativ schnell aufgefallen, hat Microsoft dann auch schön das Update gepullt. Ich glaube, es ist auch noch nicht wieder rausgekommen. War ein bisschen doof. Aber gut, sie werden es halt neu veröffentlichen, wenn sie das gefixt haben. Ich glaube, Stand heute ist es noch nicht wieder raus. Dann hatten wir eine 9,8 tatsächlich in 9, Windows. 8. Ja, eine KDC Proxy Remote Code Execution Vulnerability CVE 2024-43639. Ja, wurde auch mit den November-Patches gefixt. Und als ich das so las, ich mir, KDC Proxy. Was sind das?
Die C-Proxy ist irgendwie doch, also war das nicht was Neues?
Tatsächlich ist das gar nichts Neues, weil es ist nämlich eigentlich für RDP-Gateways und Direct Access gedacht gewesen. Ist, glaube ich, seit Server 2.12 R2 irgendwie mit dabei oder 2.16.
Ach so, es gibt aber Neuerungen da, was dahingehend in 25, meine ich, irgendwo gelesen zu haben. Aber
das kann ja gut sein, weil das haben sie irgendwie mitgeschippt und es war halt immer da in den Betriebssystemen. Das war auch, glaube ich, keine Rolle oder so, die man irgendwie installieren musste. Man muss das Ding einfach nur konfigurieren.
Ach so.
Long story short, es geht halt darum, Kerberos-Traffic vom Client zum KDC-Proxy über HTTPS zu übertragen und der KDC-Proxy kann dann halt ganz normal wieder mit dem Domain-Controller reden. Also wenn ein Client, ne, das wäre ja dann zum Beispiel ein Rechner, der über ein RDP-Gateway zugreifen will oder der Direct Access hat, der kann halt kein DC direkt erreichen und kann aber zum Beispiel einen KDC-Proxy erreichen und kann über den dann halt entsprechend Kerberos machen. Da haben wir dann auch mal einen Link von Steve Seifers in den Shownotes verlinkt. Die Konfiguration von dem Ding ist gar nicht mal so kompliziert, also ist echt überschaubar. Kann man sich mal angucken. Spannend. Also gerade für so RDP-Gateways ist das interessant. Direct Access, weiß ich nicht, habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, ob das heute noch en vogue ist.
Tatsächlich nicht.
Nee, ne?
Ja, ich glaube, das gibt's, wurde ja aber abgeschafft, oder?
Ich glaube, es ist deprecated.
Ja, ja. Also ich glaube, es ist nicht dann noch so den halbherzigen Ansatz mit Always-On-VPN. Ich meine, das funktioniert ja auch, ne? So ist ja nicht.
Ja, aber
es ist anders, ne?
Ja. Ja, und dann war Citrix mal wieder mit dabei. Ne? Citrix, Netscaler ADC, Netscaler Gateway, Security Bulletin. CVI 2024-8534 und 2024-8535. Das eine war eine 8,4. Ja,
hast du wieder zu tun.
Genau, da hat man nämlich schön zu tun. Das war nämlich eine Memory Safety Vulnerability. Wie gesagt, Score 8,4. Brauchte so ein paar Voraussetzungen, damit sie ausgenutzt werden könnte. Also A, musste es ein musste Gateway aktiviert sein mit aktiviertem RDP-Feature oder ne, VPN mit RDP-Proxy-Server-Profil und ans Gateway gebunden oder AAA-V-Server und RDP-Feature. Das andere war ein Authenticated User Can Access Unintended User Capability Score 5,8. Also du brauchst auch hier wieder ein Gateway, also ne, SSL-Gateway, ein ICA-Proxy, ein kleines VPN, RDP-Proxy und es musste ein KCD-Account für Kerberos SSO konfiguriert sein oder ein AAA-V-Server mit KCD-Account für Kerberos SSO. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt waren, dann konnte die Lücke ausgenutzt werden. Das hat jetzt einem Kunden, der noch ein 13.0 hat, den Arsch gerettet, weil ne, 12.1, 13.0 sind betroffen, werden aber nicht mehr gefixt. Gefixt wird das Ganze nur noch in 13.1 und 14.1. Man konnte dann aber gucken, ne, wenn diese Features nicht aktiviert waren, dann ist die Version zwar grundsätzlich angreifbar, aber der Fehler kann nicht ausgenutzt werden, da die entsprechenden Voraussetzungen zum Ausnutzen der Lücke nicht erfüllt sind.
Ja, es sind ja auch sehr spezielle Kombinationen an
Voraussetzungen, aber wieder Gateway, oder? Ne? Wieder Gateway, wieder so eine komische Nummer. Und das ist halt ein bisschen blöd, weil diese Netscaler stehen nun mal bei den Kunden an den Perimetern. Und ja, dann fängt die Patch-Orgie wieder an. Also da habe ich jetzt wieder, ich meine, das ist ja jetzt nicht, ist ja keine Raketenforschung, Netscaler zu patchen, aber trotzdem machst du das natürlich dann nicht irgendwie zur Primetime, sondern irgendwie, ne?
Wie üblich, genau.
In Wartungsfenstern oder abends, außerhalb der Arbeitszeiten. Genau. Muss halt gemacht werden. Aber Citrix hat sich auch wieder auf andere Weise beliebt gemacht. Da haben wir auch wieder so einen kleinen Funfact. Ja. Ne? Der Kunde interessiert sich für Netscaler und so für Load Balancing, lalala. Und ist aber noch kein Citrix-Kunde. Ja. Also, wir laufen los und stellt sich raus, damit du Neukunde bei Citrix werden kannst, musst du 50.000 pro Jahr für 3 Jahre umsetzen.
Was? Was? Sie. Du musst? Was?
Musst, yes.
Okay, darunter geben sie sich nicht mit dir ab.
Nein, da könnt ihr, nein. Also,
boah, das ist ja hart.
Wie so ein Plepp, ne? da musst du eine A-Proxy machen. Ne? So. Ja, eure Armut kotzt mich an, sagt der Tom Krause. Ne? Das ist ganz witzig. Das ist ja die Nase, die auch diesen Broadcom-Firmware-Merger eingestielt hat, ne? Und ist dann mit viel Geld in den Taschen losgeritten und ist jetzt halt dann der CEO der Cloud Software Group. Und ist finde ich auch so geil, steht auf der Homepage. Tom Krause brings more than 20 years of experience leading, building and positioning software and technology companies for value and long-term success. Tom Krause hat 20 Jahre Erfahrung damit, Softwarebuden und deren Kunden bis aufs Blut auszuquetschen.
Oh.
Ein Träumchen.
Ja, schade. Was machen wir denn sonst? Also wenn wir jetzt unseren Kunden offensichtlich nicht neue Netscaler verkaufen können. Wenn
die sie beglückwünschen, dass sie keine Netscaler mehr einsetzen müssen. Nein, ganz ehrlich, Kemp hat auch schöne Load Balancer und ja, vielleicht tut es auch für viele einfach so ein HA-Proxy. Who knows? Mir ist das egal. Hauptsache funktioniert.
Warum nicht?
Ne? übrigens, wo wir ja gerade dann schon bei Tom Krause und dem Broadcom VMware-Merger waren, VMSA 2024-0019, ja, ist nicht tot zu kriegen. Drittes Update.
Hast du dieses Update auch? Du hast diese Mail auch gesehen und dachtest, das wollt ihr mir, ihr wollt jetzt nicht sagen, dass ihr noch was gefunden habt.
Natürlich, mein erster Gedanke war auch, okay, ihr habt die Lücke jetzt auch beim zweiten Mal nicht gestopft. Nein, sie wollten jetzt nur noch mal darauf hinweisen, dass diese Lücke wirklich, wirklich echt draußen im Internet ausgenutzt wird, ja, von bösen Leuten und dass man doch wirklich, wirklich, wirklich seine scheiß vCenter mal patchen sollte.
Ach, hey,
was soll ich sagen? Das macht keinen Spaß. Aber das ist so, ne? Ich meine, ich habe das letzte Mal mit einem Kunden diskutiert. Ne? Er sagte auch so, ja, wie ist denn das hier? Gebrauchte Office-Lizenzen sind ja ein Ding. Ne? Kennen wir alle, weil Office ist ja, Microsoft Office ist ja teuer. Ja? Wenn man das für viele Leute braucht, dann kommt man ja schon mal auf die Idee, so Gebrauchtlizenzen zu kaufen. Ne, wir verkaufen das nicht, aber es gibt, ich kenne Firmen, die so Gebrauchtlizenzen kaufen. Ja? Und also ich rate auch, ne, liebe Kinder, macht das nicht. Ja? Das gibt im Zweifelsfall nur Ärger. Der neue heiße Scheiß sind gebrauchte VMware-Lizenzen.
Nein.
Yes. Ich habe keine Ahnung, ja, wie das funktioniert. Also es gibt dann auch, natürlich auch keinen Support da drauf. Ja, gut, ich weiß nicht, ob die die Keys einfach
klar,
nur verbinden. Ja?
Wahrscheinlich. Ich meine, seien wir ehrlich.
Ich weiß nicht, ob das dann, wie bei so einem Gebrauchtwagenhändler, dann steht da so ein shady, schmieriger Typ und sagt hier, klopft hier auf so ein, schauen Sie mal hier, und klopft auf so ein 64 Socket Enterprise Plus Lizenz Key. Ja? Sieht aus wie neu.
Nur einmal gebraucht, ja.
Nur einmal gebraucht, ja? Genau. Ich weiß nicht. Also, ich meine, Broadcom hat sich ja dazu, also was heißt, sie mussten sich ja bereit erklären, dass sie dann halt auch für Leute, die halt nicht auf das Subscription-Modell wechseln, sprich die bei ihren Socket-Lizenzen bleiben, wo der Support ausgelaufen ist, das ist, glaube ich, dass sie trotzdem weiterhin, solange das Produkt gepflegt wird, auch Security-Updates bekommen. Das heißt, wenn du jetzt vSphere 7-Lizenzen hast, du bist jetzt nicht auf das Subscription-Modell gesprungen, sondern deine Lizenzen sind halt aus dem Support gelaufen, dann wirst du, solange vSphere 7 noch im Support ist, noch Updates runterladen können. Mhm. Und ich meine, das ist wahrscheinlich auch der Gedanke dahinter, ne? Nach dem Motto, ja, kauf Gebrauchtlizenzen. Ob das legal ist, who knows? Weil Updates bekommst du ja.
Ja, raten tun wir auch dazu. Natürlich, selbstverständlich nicht.
Nein, Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Ne? Also Gebrauchtlizenzen vom shady Gebrauchtlizenzenhändler. Pass auf, ich miete mir hier irgendwie so einen Schotterplatz, zäune den ein, stelle mir so einen kleinen Baucontainer da drauf und dann verkaufe ich da auch gebrauchte VMware-Keys. Oh Gott.
Ja, seien wir ehrlich, technisch funktioniert das schon, ne?
Ist ja so. Also die Keys werden ja nicht irgendwie aktiviert oder geprüft oder sonst irgendwas. Natürlich funktioniert das.
Ja, darauf wollte ich hinaus, ich wollte es aber nicht aussprechen.
Ach so, oh, Herr
und
Schneiden
nicht weitere raus. Shady Lizenzverkäufer da draußen darauf anzusetzen.
Ja, aber da kannst du mal sehen, was für ein Druck auch oder was für ein Leidensdruck manche Unternehmen haben. Ne? Also das ist ja, also auch so gebrauchte Office-Lizenzen kommen ja aus einem gewissen Druck heraus. Ne? Die Kunden müssen Microsoft Office Microsoft Office einsetzen und ist halt teuer für viele Kunden oder wenn du viele User hast.
Ja.
Und dann kommst du schon mal auf komische Ideen. Also ne, lass das lieber. Ja. Hast du dich denn aufgeregt in den letzten Wochen?
In den letzten Wochen?
Mehrfach.
Das ist ein sehr breiter Begriff, mehrfach, aber nichts, was noch so präsent ist, das sich lohnen würde zu erzählen. Mein Puls ist dann nach dem Knall im Server-Rack auch wieder runtergegangen, irgendwann.
Kann ich total verstehen. Also ne? so ein lauter Knall im Serverraum, das ist nichts, was du hören willst.
Es ist auch so ein unerwartetes Geräusch. Wie gesagt, zuerst dachte ich, irgendwas ist runtergefallen.
Ja, ich erzähle dir immer an der Stelle gerne die Geschichte, wie ich Gevatter Schnitter von der Schippe gesprungen bin, von der Sense gesprungen bin. Da habe ich mal mit einem Kollegen, hatten wir auch Zeug beim Kunden ins Rack eingebaut, war schon spät und altes Zeug musste raus und kennst es ja dann so, dann hast du so vollgepackte Racks und dann waren da, ne, hatte irgendein Vorgänger da irgendwelche Steckdosenleisten quasi in dem Rack irgendwo drin versenkt und ich bekam den nicht raus, ich dachte mir, ja, komm, scheißegal, es hängt ja nichts dran, ich pitch die jetzt durch. Habe ich dann auch getan, mit einem lauten Knall und dann standen wir im Dunkeln.
Oh nein.
Yes. Ich meine, ne, es hat bei dir geknallt, aber du standst ja da nicht im Dunkeln. Ne? Bei mir hat es geknallt, geblitzt und ich stand im Dunkeln und ich habe es überlebt. Aber
War das der rote Seitenschneider?
Genau, das ist der rote Seitenschneider. Ja. Genau, den habe ich immer noch.
Du bist dein Glücksseitenschneider, offensichtlich.
Solange der bei mir ist, kann mir nichts passieren. Dann bin ich unsterblich.
Pass gut auf ihn auf.
Ja, das werde ich tun. Ja, ich denke, dann kommen wir mal zum Schluss dieser etwas kürzeren Folge. Wir haben übrigens immer nur noch, also nur 33 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes. Also bitte, ne, bewertet uns gerne bei iTunes oder auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Das hilft uns nämlich, diesen Podcast bekannter zu machen. Und wenn ihr gerne Sticker haben wollt vom Wartungsfenster, dann schaut mal in die Shownotes, da steht eine Adresse. Da könnt ihr einen an euch frankierten Umschlag hinschicken und dann machen wir den voll mit Stickern. So, und bevor ich jetzt wieder den gleichen Fehler wie beim letzten Mal mache, sage ich bis zur nächsten Folge. Ne? Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Idealfall in 2 Wochen. Mal gucken.
Bis bald.
Genau, bis in Bälde. Bleibt gesund, habt Spaß, ne? Und
macht's
bleibt
gut.
Anständig. Keine Gebrauchlizenzen vom Shady Gebrauchtlizenzenhändler kaufen, ne?
Bis bald. Ciao.
So, und jetzt Abflug.
Oh, get to the chopper!
Ja, ist ja gut.